Lies mir was vor. Der WDR-Literatur-Podcast mit Michael Müller.
Madame Bovary von Gustave Flaubert. Folge 28. Noch an dem nämlichen Abend bestürmte sie Charles, er solle doch seiner Mutter schreiben, dass sie den Rest der Erbschaft schicke. Es kam die Antwort, es sei nichts mehr da. Nach Erledigung aller Verbindlichkeiten verblieben ihm, abgesehen von dem Grundstück in Barneville, jährlich 600 Franken, die ihm pünktlich zugehen würden. Nunmehr verschickte sie an ein paar von Charles' Patienten Rechnungen. Und da dies von Erfolg war, machte sie das häufiger. Der Vorsicht halber schrieb sie darunter: »Ich bitte es meinem Manne nicht zu sagen. Sie wissen, wie stolz er in dieser Beziehung ist. Verzeihen Sie gütigst, Ihre sehr ergebene.« Hie und da liefen Beschwerden ein, die sie unterschlug. Um sich Geld zu verschaffen, verkaufte sie ihre alten Handschuhe, ihre abgelegten Hüte, altes Eisen. Dabei handelte sie wie ein Jude. Hier kam ihr gewinnsüchtiges Bauernblut zum Vorschein. Auf ihren Ausflügen nach Rouen erstand sie allerhand Trödel, den Monsieur Lheureux an Zahlungsstatt annehmen sollte. Sie kaufte Straußenfedern, chinesisches Porzellan, altertümliche Truhen. Sie lieh sich Geld von Félicie, von Madame Lefrançois, von der Wirtin vom Roten Kreuz, von aller Welt. Darin war sie skrupellos. Mit dem Geld, das sie noch für das Barneviller Haus bekam, bezahlte sie 2 von den 4 Wechseln. Die übrigen 1500 Franken waren im Handumdrehen weg. Sie ging neue Verpflichtungen ein und immer wieder welche. Manchmal versuchte sie allerdings zu rechnen, aber was dabei herauskam, erschien ihr unglaublich. Sie rechnete und rechnete, bis ihr wirr im Kopfe wurde, dann ließ sie es und dachte gar nicht mehr daran. Um ihr Haus war es traurig bestellt. Oft sah man Lieferanten mit wütenden Gesichtern herauskommen. Am Ofen trocknete Wäsche und die kleine Berthe lief zum größten Entsetzen von Madame Homais in zerrissenen Strümpfen einher. Wenn sich Charles gelegentlich eine bescheidene Bemerkung erlaubte, antwortete ihm Emma barsch, es sei nicht ihre Schuld. »Warum ist sie so reizbar?« fragte er sich und suchte die Erklärung dafür in ihrem alten Nervenleiden. Er machte sich Vorwürfe, dass er nicht genügend Rücksicht auf ihr körperliches Leiden genommen habe. Er schalt sich einen Egoisten und wäre am liebsten zu ihr gelaufen und hätte sie geküsst. »Lieber nicht«, sagte er sich, »es könnte ihr lästig sein.« Und er ging nicht zu ihr. Nach dem Essen schlenderte er allein im Garten umher. Er nahm die kleine Berthe auf seine Knie, schlug seine medizinische Wochenschrift auf und versuchte, dem Kind das Lesen beizubringen. Es war noch gänzlich unwissend. Sehr bald machte es große, traurige Augen und begann zu weinen. Da tröstete er es. Er holte Wasser in der Gießkanne und legte ein Bächlein im Kies an, oder er brach Zweige von den Jasminsträuchern und pflanzte sie als Bäumchen in die Beete. Dem Garten schadete das nur wenig, er war schon längst von Unkraut überwuchert. Lestiboudoir hatte schon, wer weiß wie lange, keinen Lohn erhalten. Dann fror das Kind und es verlangte nach der Mutter. »Ruf Félicie«, sagte Charles, »du weißt, mein Herzchen, Mama will nicht gestört werden.« Es wurde wieder Herbst und schon fielen die Blätter. Jetzt war es genau 2 Jahre her, dass Emma krank war. Wann würde das endlich wieder in Ordnung sein? Er setzte seinen Weg fort, die Hände auf den Rücken. Madame Bovary war in ihrem Zimmer. Kein Mensch durfte sie stören. Sie hielt sich dort den ganzen Tag auf, im Halbschlafe und kaum bekleidet. Von Zeit zu Zeit zündete sie eins der Räucherkerzchen an, die sie in Rouen im Laden eines Algeriers gekauft hatte. Um in der Nacht nicht immer ihren schnarchenden Mann neben sich zu haben, brachte sie es durch allerlei Grimassen so weit, dass er sich in den 2. Stock zurückzog. Nun las sie bis zum Morgen überspannte Bücher, die von Orgien und von Mord und Totschlag erzählten. Oft bekam sie davon Angstanfälle, dann schrie sie auf und Charles kam eiligst herunter. »Ach, geh nur wieder«, sagte sie. Manchmal wieder lief sie, vom heimlichen Feuer des Ehebruchs durchglüht, schwer atmend und in heißer, sinnlicher Erregung ans Fenster, sog die kühle Nachtluft ein und ließ sich den Wind um das schwere Haar wehen. Zu den Gestirnen aufblickend wünschte sie sich die Liebe eines Fürsten. Leo trat ihr vor die Fantasie. Was hätte sie in diesem Augenblick darum gegeben, ihn bei sich zu haben und sich von ihm satt küssen zu lassen? Die Tage des Stelldicheins waren ihre Sonntage, Tage der Verschwendung, Und wenn Leo nicht imstande war, alles allein zu bezahlen, steuerte sie auf das Freigebigste dazu bei, was beinahe jedes Mal der Fall war. Er versuchte, sie zu überzeugen, dass sie ebenso gut in einem einfacheren Gasthofe zusammenkommen könnten. Sie wollte jedoch nichts davon hören. Eines Tages brachte sie in ihrer Reisetasche ein halbes Dutzend vergoldete Teelöffel mit, das Hochzeitsgeschenk ihres Vaters. Sie bat Leo, sie im Leihhause zu versetzen. Er gehorchte, obgleich ihm dieser Gang sehr peinlich war. Er fürchtete, sich bloßzustellen. Als er hinterher noch einmal darüber nachdachte, fand er, dass seine Geliebte überhaupt recht seltsam geworden sei und dass es vielleicht ratsam wäre, mit ihr zu brechen. Seine Mutter hatte übrigens einen langen anonymen Brief bekommen, in der ihr von irgendwem mitgeteilt worden war, ihr Sohn ruiniere sich mit einer verheirateten Frau. Der guten alten Dame stand sofort der konventionelle Familienpopanz vor Augen. Der Vampir, die Sirene, die Teufelin, die im Hexenreiche der Liebe ihr Wesen treibt. Sie wandte sich brieflich an Leos Chef, den Justizrat Dubocage, dem die Geschichte längst schon zu Ohren gekommen war. Er nahm Leo dreiviertel Stunden lang ordentlich ins Gebet, öffnete ihm die Augen, wie er sich ausdrückte, und zeigte ihm den Abgrund, dem er zusteuere. Wenn es zum öffentlichen Skandal käme, sei seine weitere Karriere gefährdet. Er bat ihn dringend, das Verhältnis abzubrechen, wenn nicht im eigenen Interesse, so doch in seinem, des Notars. Leo gab zu guter Letzt sein Ehrenwort, Emma nicht wiederzusehen. Er hielt es nicht. Aber sehr bald bereute er diesen Wortbruch, indem er sich klar ward, in welche Misshelligkeiten und in was für Gerede ihn diese Frau noch bringen konnte, ganz abgesehen von den Anzüglichkeiten, die seine Kollegen allmorgendlich losließen, wenn sie sich am Kamine wärmten. Er sollte demnächst in die erste Adjunktenstelle rücken, es ward also Zeit, ein gesetzter Mensch zu werden. Aus diesem Grunde gab er auch das Flötespielen auf. Die Tage der Schwärmereien und Phantastereien waren für ihn vorüber. Jeder Philister hat in seiner Jugend seinen Sturm und Drang, und wenn der auch nur einen Tag, nur eine Stunde währt. Einmal ist jeder der ungeheuerlichsten Leidenschaft und himmelstürmender Pläne fähig. Den spießerlichsten Mann gelüstet es einmal nach einer großen Kurtisane, und selbst im nüchternen Juristen hat sich irgendwann einmal der Dichter geregt. Es verstimmte Leo jetzt, wenn Emma ohne besondere Veranlassung an seiner Brust schluchzte. Und wie es Leute gibt, die Musik nur in gewissen Grenzen vertragen, so hatte er für die Überschwänglichkeiten ihrer Liebe kein Gefühl mehr. Die wilde Schönheit dieser Herzensstürme begriff er nicht. Sie kannten einander zu gut, als dass der gegenseitige Besitz sie noch zu berauschen vermochte. Ihre Liebe hatte die Entwicklungsfähigkeit verloren. Sie waren beide einander überdrüssig, und Emma fand im Ehebruche alle Banalitäten der Ehe wieder. Wie sollte sie sich aber Leos entledigen? So verächtlich ihr die Verflachung ihres Glückes auch vorkam, aus Gewohnheit oder Verderbtheit klammerte sie sich doch daran. Der Sinnengenuss ward ihr immer unentbehrlicher, so sehr sie sich auch nach höheren Wonnen sehnte. Sie warf Leo vor, er habe sie genarrt und betrogen. Sie wünschte sich eine Katastrophe herbei, die ihre Entzweiung zur Folge hätte, weil sie nicht den Mut hatte, sich aus freien Stücken von ihm zu trennen. Sie hörte nicht auf, ihn mit verliebten Briefen zu überschütten. Ihrer Meinung nach war es die Pflicht einer Frau, ihrem Geliebten alle Tage zu schreiben. Aber beim Schreiben stand vor ihrer Fantasie ein ganz anderer Mann. Nicht Leo, sondern ein Traumgebilde, die Ausgeburt ihrer zärtlichsten Erinnerungen, eine Reminiszenz an die herrlichsten Romanhelden, das leibhaft gewordene Idol ihrer heißesten Gelüste. Allmählich ward ihr dieser imaginäre Liebling so vertraut, als ob er wirklich existiere, und sie empfand die seltsamsten Schauer, wenn sie sich in ihn versenkte, obgleich sie eigentlich gar keine bestimmte Idee von ihm hatte. Er war ihr ein Gott, in der Fülle seiner Eigenschaften unsichtbar. Er wohnte irgendwo hinter den Bergen in einer Heimat romantischer Abenteuer unter Rosendüften und Mondenschein. Sie fühlte, er war ihr nahe, er umarmte und küsste sie. Nach solchen Traumzuständen war sie kraftlos und gebrochen. Die Raserei dieses Liebeswahnes erschlaffte sie mehr als die wildeste Ausschweifung. Mehr und mehr verfiel sie in dauernde Mattheit. Gerichtliche Zustellungen und Vorladungen kamen. Es war ihr unmöglich, sie zu lesen. Leben war ihr eine Last. Am liebsten hätte sie immer da geschlafen. Am Fastnachtsabend kam sie nicht nach Yonville zurück. Sie nahm am Maskenballe teil. in seidenen Kniehosen und roten Strümpfen, eine Rokokoperücke auf dem Kopfe und einen Dreispitz auf dem linken Ohr, tollte und tanzte sie durch die laute Nacht. Es bildete sich eine Art Gefolge um sie, und gegen Morgen stand sie unter der Vorhalle des Theaters, umringt von einem halben Dutzend Masken, Bekannten von Leo, Matrosen und Fischerinnen. Man wollte irgendwo soupieren. Die Restaurants in der Nähe waren alle überfüllt. Schließlich entdeckte man einen bescheidenen Gasthof, in dem sie im vierten Stock ein kleines Zimmer bekamen. Die männlichen Masken tuschelten in einer Ecke. Wahrscheinlich einigten sie sich über die Kosten. Es waren zwei Studenten der medizinischen Hochschule, ein Adjunkt und ein Verkäufer. Was für eine Gesellschaft, für eine Dame. Und die weiblichen Wesen? An ihrer Ausdrucksweise merkte Emma gar bald, dass sie fast alle der untersten Volksschicht angehören mussten. Nun begann sie sich zu ängstigen. Sie rückte mit ihrem Sessel beiseite und schlug die Augen nieder. Die anderen begannen zu tafeln. Emma aß nichts. Ihre Stirn glühte, ihre Augenlider zuckten und ein kalter Schauer rieselte ihr über die Haut. In ihrem Hirn dröhnte noch der Lärm des Tanzsaals. Es war ihr, als stampften tausend Füße im Takte um sie herum. Dazu betäubte sie der Zigarrenrauch und der Duft des Punsches. Sie wurde ohnmächtig, man trug sie ans Fenster. Der Morgen dämmerte. Hinter der Anhöhe St. Kathrin stand ein breiter Purpurstreifen auf dem bleichen Himmel. Vor ihr rann der graue Strom, im Winde erschauernd. Kein Mensch war auf den Brücken, die Laternenlichter verblichen. Sie erholte sich allmählich und dachte an ihre Berthe, die fern in Yonville schlief, im Zimmer des Mädchens. Ein Wagen voll langer Eisenstangen fuhr unten vorüber, das Metall vibrierte in eigentümlichen Tönen. Da stahl sie sich in plötzlichem Entschlusse fort. Sie ließ Leo und kam allein zurück in den Bologna-Hof. Alles, selbst ihr eigener Körper, war ihr unerträglich. Sie hätte fliegen mögen, sich wie ein Vogel hoch emporschwingen und sich reinbaden im kristallklaren Äther. Nachdem sie sich ihres Kostüms entledigt hatte, verließ sie den Gasthof und ging über den Boulevard, die Place Cauchoise, durch die Vorstadt bis zu einer freien Straße mit Gärten. Sie ging rasch. Die frische Luft beruhigte sie. Nach und nach vergaß sie die lärmende Menge, die Masken, die Tanzmusik, das Lampenlicht, das Souper, die Dirnen. Alles war weg wie der Nebel im Winde. Im Roten Kreuz angekommen, warf sie sich aufs Bett. Es war in demselben Zimmer des zweiten Stocks, wo ihr Leo damals seinen ersten Besuch gemacht hatte. Um 4 Uhr nachmittags ward sie von Iver geweckt. Zu Haus zeigte ihr Felicie ein Schriftstück, das hinter der Uhr steckte. Emma las. Beglaubigte Abschrift, Urteilsausfertigung. Sie hielt inne. Was für ein Urteil? Sie besann sich. Etliche Tage vorher war ein anderes Schriftstück abgegeben worden, das sie ungelesen beiseite gelegt hatte. Erschrocken las sie weiter. »Im Namen des Königs«, sie übersprang einige Zeilen, »binnen einer Frist von 24 Stunden 8000 Franken.« Und unten, »vorstehende Ausfertigung wird zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt.« Was sollte sie dagegen tun, binnen 24 Stunden? »Die sind morgen abgelaufen«, sagte sie sich. »Unsinn, Monsieur Leroux will mir nur Angst machen.« Mit einem Male aber durchschaute sie alle seine Machenschaften, den Endzweck aller seiner Gefälligkeiten. Das Einzige, was sie etwas beruhigte, war gerade die enorme Höhe der Schuldsumme. Durch ihre fortwährenden Käufe, ihr Nicht-Bar-Bezahlen, die Darlehen, das Ausstellen von Wechseln, die Zinsen, die Prolongationen, Provisionen und so weiter, waren ihre Schulden bis zu dieser Höhe angelaufen. Monsieur Leroux wartete auf dieses Geld ungeduldig. Er brauchte es zu neuen Geschäften. Mit unbefangener Miene trat Emma in sein Kontor. »Wissen Sie, was mir dazu gefertigt worden ist? Das ist wohl ein Scherz?«
»Bewahre!«
»Wieso aber?« Er wandte sich ihr langsam zu, verschränkte die Arme und sagte, »Haben Sie sich wirklich eingebildet, meine Verehrteste, dass ich bis zum jüngsten Tage Ihr Hoflieferant und Bankier bliebe? Für nichts und wieder nichts? Es ist vielmehr die höchste Zeit, dass ich mein Geld zurückkriege. Das werden Sie doch einsehen.« Sie bestritt die Höhe der Schuldsumme. »Ja, das tut mir leid«, erwiderte der Händler. »Das Gericht hat die Forderung anerkannt. Gegen den Schuldtitel ist nichts zu machen. Sie haben ja die Vorladung bekommen. Übrigens bin ich nicht der Kläger, sondern Vassar. Könnten Sie denn nicht...« »Ich kann gar nichts. Aber sagen Sie, überlegen wir uns einmal...« Sie redete hin und her, sie habe nicht gewusst, sie sei überrascht worden. »Ist das denn meine Schuld?« fragte Monsieur Lheureux mit einer höhnischen Geste. »Während ich mich hier abplagte, haben Sie herrlich und in Freuden gelebt.« »Wollen Sie mir eine Moralpredigt halten? Das könnte nicht schaden.« Sie wurde feig und legte sich aufs Bitten. Dabei ging sie so weit, dass sie den Händler mit ihrer schmalen, weißen Hand berührte. »Lassen Sie mich zufrieden«, wehrte er ab. »Am Ende wollen Sie mich gar noch verführen.« »Sie sind ein gemeiner Mensch«, rief sie aus. »Na, na«, lachte er, »werden Sie nur nicht gleich ungnädig. Ich werde allen Leuten erzählen, was für ein Mensch Sie sind. Ich werde meinem Manne sagen, und ich werde Ihrem Manne was zeigen.« Er entnahm seinem Geldschranke Emmas Empfangsbestätigung der Summe für das verkaufte Grundstück. »Glauben Sie, dass er das nicht für einen kleinen Diebstahl halten wird, der arme, gute Mann?« Sie brach zusammen, wie von einem Keulenschlage getroffen. Monsieur Lheureux lief zwischen seinem Schreibtisch und dem Fenster hin und her und sagte immer wieder, »Jawohl, das zeige ich ihm, das zeige ich ihm.« Plötzlich trat er vor Emma hin und sagte in wieder friedlichem Tone, »Es ist gerade kein Vergnügen, das weiß ich wohl, aber es ist noch niemand dran gestorben. Und da es der einzige Weg ist, der Ihnen bleibt, um mich zu bezahlen, aber wo soll ich denn das viele Geld hernehmen?« jammerte Emma und rang die Hände. »Na, wenn man Freunde hat wie Sie?« Er sah sie scharf und so tückisch an, dass ihr dieser Blick durch Mark und Bein ging. »Ich will Ihnen einen neuen Wechsel geben.« »Danke, habe genug von den Alten. Könnte ich nicht was verkaufen?« »Was denn?« fragte er achselzuckend. »Sie besitzen doch gar nichts.« Dann rief er durch das kleine Schiebfensterchen in seinen Laden hinein. »Anna, vergiss nicht die 3 Stück Tuch Nummer 14.« Das Mädchen trat ein. Emma begriff, was das heißen sollte. Sie machte einen letzten Versuch. »Wie viel Geld wäre dazu nötig, die Zwangsvollstreckung aufzuhalten?« »Es ist schon zu spät«, antwortete Monsieur Lheureux. »Wenn ich nun aber ein paar tausend Franken brächte, ein Viertel der Summe, ein Drittel und noch mehr, das hätte alles keinen Zweck.« Er drängte sie sanft dem Ausgange zu. »Ich beschwöre Sie, bester Monsieur Lheureux, nur ein paar Tage Zeit.« Sie schluchzte. »Donnerwetter, gar noch Tränen. Sie bringen mich zur Verzweiflung«, jammerte sie. »Mir auch egal.« Er machte die Türe zu.
Lies mir was vor. Der WDR Literaturpodcast.